Vom ehemaligen Bundesinnenminister Otto Schily stammt dieser Satz. In meinem Ministerium kann jeder tun, was ich will. Dass dieses Ministerium nicht im Chaos untergegangen ist, vielleicht ist es tatsächlich Gnade Gottes. Denn es ist nicht möglich, dass einer alles kontrollieren kann, alles leiten kann, alles verantworten kann, alles machen kann. Das funktioniert nicht. In der Leiterschaft einer Gemeinde, eines Gemeinwesens, einer politischen Organisation, egal wohin wir denken, ist es immer fatal, wenn einer oben steht und sagt, was, wie es zu funktionieren hat, und alle müssen entsprechend den Hampelmann spielen. Funktioniert nicht. Sondern schon in der Bibel, schon Gott hat Leiterschaft auch in einer Gemeinde ganz breit aufgestellt. Die fünf Finger Gottes, kennt ihr sie? Wie sie lauten? Fünf Finger Gottes? Epheser 4, Vers 11. Er hat die einen als Apostel eingesetzt, andere als Propheten, andere als Prediger, schließlich einige als Hirten und Lehrer. Evangelisten, ja, also Alt-Luther, Apostel, Evangelist, Prophet, Hirten und Lehrer. Die fünf Finger Gottes. Und jeder Leiterschaftstyp ist für die Gemeinde ganz, ganz wichtig. Und weil Paulus das wusste, das hat er im Epheserbrief an die Epheser geschrieben, hat er auch dieses Prinzip sehr ernsthaft verfolgt. Er hat immer darauf geachtet, dass eine Gemeinde in einer gesunden Leiterschaft steht. Ist die Leiterschaft in einer Gemeinde nicht mehr gesund, droht der Gemeinde Schaden bis hin zum Untergang. Und wir als FEG, auch manche Landeskirchen, haben so ein kleines Problem zu lösen. Wir haben nämlich den sogenannten Pastor. Wer ist der Pastor? Ist er der Leiter der Gemeinde und die Ältesten haben ihm zu dienen oder die anderen Leiter? Ist er der Big Boss der Gemeinde? Die Bibel kennt den Begriff Pastor in dem Sinne überhaupt nicht. Er ist abgeleitet vom Begriff Hirten. Aber was ist mit den anderen vier Leiterschaftstypen? Wo gehören die hin? Versteht ihr? Und immer dort, wo ein Pastor meint, unersetzlich zu sein, wird es sehr, sehr schwierig. Das Leben in der Gemeinde kann nur funktionieren, wo sie eine gesunde Leitung hat. Und es herrscht in vielen Gemeinden und Kirchen ein unklares Verhältnis zwischen Leiterschaft, wie sie funktioniert, zwischen Pastoren und Laien, im Zuge dessen Gemeinden oft unmündig bleiben. Pastoren sind über ihre Rolle verunsichert. Sie sollen die Gemeinden führen. Aber wohin und mit wem? Wie ist das dann vor allem auch mit dem allgemeinen Priestertum aller Gläubiger? Ja? Wie ist das mit ihrer Verantwortung? Welche Rolle spielt der Pastor? Immer wieder beobachten wir, dass Pastoren nicht im Sinne des allgemeinen Priestertums, das bedeutet eben, dass auch Laien in der Leiterschaft stehen, sondern alles selbst in die Hand nehmen, bestenfalls delegieren. Das wäre das Handeln nach Schily, nicht? Nach dem Prinzip, in meiner Gemeinde kann jeder tun, was ich will. Nein, so funktioniert es nicht. Und ich denke mal, dass diese Verantwortung auch, die wir Pastoren tragen, an diesem Punkt sehr wichtig ist. Aber auch für eine Gemeinde. Wenn die Gemeinde vom Pastor erwartet, dass er die eierlegende Wollmilchsau sein muss, dann verkommt er letztlich zum armen Schwein. Und das nützt keinem. So versteht die Bibel Leiterschaft nicht. Unser heutiger Text nimmt uns in dieses so heikle Thema mit hinein. So viel vorweg. Leiterschaft muss immer das allgemeine Priestertum aller Gläubigen im Blick behalten und aus ihren eigenen Reihen Leiter, Diakone, Älteste aufbauen. Denn sie sind die eigentlichen Leiter der Gemeinde, nicht der Pastor. Er ist einer von ihnen. Aber die Leiterschaft geht nicht vom Pastor aus. Ganz wichtige Aussage von der Bibel. Ja. Und wenn eine Gemeinde Schwierigkeiten hat, wenn eine Gemeinde Fragen hat, wenn sie vielleicht auch mal Krisen bewältigen muss, das kommt in jeder Gemeinde mal vor, dann ist es immer ein guter Stil, und so tut es Paulus, dass er dann Leiter schickt, die ihm dienen, mit denen er zusammenarbeitet, und er schickt sie in die Gemeinden hinein. Guck mal, rede mal mit denen, bring da mal was in Ordnung, schau mal, dass es funktioniert. So tut er es hier mit der Gemeinde in Thessaloniki. Er wird Timotheus hinsenden, werden wir gleich sehen. So tut er das in anderen Gemeinden. Denk nur an die Gemeinde in Korinth, die so derart viele Probleme hatte. Es gibt ja 4 Korintherbriefe, 2 sind uns leider nur im Neuen Testament überliefert. Vielleicht gibt es sogar noch mehr, das wissen wir gar nicht. Aber wir sehen, dass die Gemeinde ordentlich durcheinander war. Paulus schickt Timotheus hin, den haben sie kurz einmal kräftig ausgelacht, dann ist er wieder nach Hause gefahren und dann schickt er Titus hin. Das war ein harter Hund, der konnte auch mal auf den Tisch schauen. Und dem ist es gelungen, mit Gottes Hilfe die Gemeinde in Ordnung zu kriegen. Ja. Das ist ein ganz wichtiges Prinzip, dass Leiter anderen wiederum helfen, in der Leiterschaft zu bestehen. Für uns ist der heutige Predigttext vielleicht nicht unbedingt einer der wichtigsten, aber nun steht er einmal in der Bibel. Und wenn wir schon in der Auslegungsreihe beim Thessalonicher Brief sind, dann darf dieser Text nicht fehlen. Und ich ermutige und ich wünsche es mir, dass gerade heute unsere Leiter und unsere leitenden Mitarbeiter etwas mitnehmen, dass sie weiterhin auch ihr Bestes geben, auch in dem Wissen, dass Leiterschaft immer schwierig und angefochten bleiben wird. Steigen wir ein in unseren Text, wenn es denn geht. Ja. Das erste, Leiter haben das Wohl der Gemeinde im Blick. Der Untersatz, ist die Herde gesund, kommen die Lämmer von alleine. Weisheit aus der Landwirtschaft. 1. Thessalonicher 2, 17 bis 20. Ich lese, liebe Brüder, liebe Freunde, schreibt Paulus, liebe Schwestern, das ist immer die moderne Übersetzung, fasst er die Brüder und Schwestern dann zusammen, und darum schreibt er, liebe Freunde, wir waren für euch eine Weile getrennt, doch nur räumlich, denn nicht mit dem Herzen waren wir immer bei euch. Aber weil wir uns so danach sehnten, euch wiederzusehen, bemühten wir uns sehr, zu euch zu kommen. Wir wären so gerne gekommen. Ich, Paulus, habe es auch immer wieder versucht, aber der Satan hat es nicht zugelassen. Denn seid ihr nicht unsere Hoffnung und Freude und unser Stolz, wenn Jesus, unser Herr, wiederkommt und wir vor ihm stehen werden? Ja, ihr seid unsere Ehre und Freude. Paulus wusste um die Gefährdung der jungen Gemeinde. Er wusste, dass sie angefochten war, vor allem auch gerade durch Judenchristen. Und er weiß, dass dort, wo das Evangelium in Vollmacht verkündigt wird, es auch immer Gegenwind gibt. Die Thessalonicher, eine christliche Gemeinde mitten im absolut griechisch-heidnischen Gebiet, stand in einer großen Gefahr von den Gegnern Gottes. Hier waren es Juden, Judaisten, aber auch gottlose Juden, sich beeinflussen zu lassen, damit die Gemeinde kaputt geht. Und am Beispiel der galatischen Gemeinden, die sich ja bekanntlich vor den Judaisten verführen ließen, ist Paulus das nun ein mahnendes Beispiel. Er hat Angst um seine junge Gemeinde in Thessaloniki, die er schnellstmöglich besuchen will. Sie steht noch nicht stabil und er weiß, dass seine Arbeit als Gemeindegründer auch noch nicht abgeschlossen ist. Er weiß, dass eine Gemeinde sich nur dann gesund entwickeln kann, wenn sie stabil aufgestellt ist. Wenn von Gott eingesetzte Leiter da sind, die Gemeinde zu betreuen, zu führen, zu schützen, zu belehren, damit sie im Glaubensleben stark werden und ihren von Gott gegebenen Auftrag erfüllen. So weit sind die Thessalonicher noch nicht. Und sie brauchen die aktive Begleitung ihres Gemeindegründers. Frei nach dem Motto, die Herde muss gesund sein und gesund bleiben. Oh Karin, thanks so much. Ne? Die Herde muss gesund bleiben, dann kommen die Lämmer von alleine. Doch seine Pläne werden vereitelt vom Gegenspieler Gottes. Und Paulus gibt nicht auf. Selbst wenn er nicht kommen kann, wir erfahren keine Gründe. Wir erfahren keine Gründe, warum er nicht kommen kann. Ist er krank geworden? Keine Ahnung. Auf jeden Fall kann er nicht hin. Und er möchte die Gemeinde und er muss die Gemeinde weiter betreuen, damit sie gesund bleibt und kräftig wird. Folglich, als zweites, sendet er nun Timotheus zu ihnen nach Thessalonich, Kapitel 3, 1 bis 5. Darum ertrugen wir es nicht länger und beschlossen, in Athen allein zurückbleiben und sandten Timotheus, unseren Bruder und Gottesmitarbeiter am Evangelium Christi, euch zu stärken, zu ermutigen in eurem Glauben, damit nicht jemand wankend wird in diesen Bedrängnissen. Denn ihr selbst wisst, was uns bestimmt ist. Denn schon als wir bei euch waren, sagten wir es voraus, dass Bedrängnisse über uns kommen würden, wie es auch geschehen ist und wie ihr es wisst. Darum habe ich es nicht länger ertragen und habe ihn gesandt, um zu erfahren, wie es mit eurem Glauben steht, ob der Versucher euch etwa versucht hätte und unsere Arbeit vergeblich wäre. Timotheus wird geschickt, damit er die Gemeinde begleitet. Hier an diesem Text sind wir wieder ganz aktuell bei uns heute. Ist es nicht so, dass in den Bedrängnissen, die von denen hier gesprochen wird, auch wir ständig Angst haben müssen um Gemeinde Jesu Christi? Bedrängnisse damals, das waren die massiven Beeinträchtigungen durch Verfolgung, durch Judaisten, durch ethische und moralische Strömungen und vieles mehr. Bedrängnisse heute, was ist das? Wir Menschen müssen heute, unsere junge Generation muss heute multifunktional funktionieren. Unsere junge Generation, man kann ja über die Smartphone-Generation sagen, was man will, aber sie wachsen eben heute so auf. Und es wird sich auch in den nächsten Jahrzehnten nicht ändern, es wird eher schlimmer werden. Da bin ich ganz sicher. Weil die technische Entwicklung weitergehen wird. Und was man heute schon so ein bisschen mit dem Smartphone machen kann, wird man in 10 Jahren noch viel, viel mehr mitmachen können. Definitiv. Ich kann das Ding verteufeln und sagen, alles Mist, nützt nichts. Unsere junge Generation wächst damit auf. Und wenn ein 10, 8, 9, 10-jähriges Kind in der Schule den Auftrag bekommt, google doch mal den Begriff zu Hause, dann wissen wir genau, die werden schon früher in den Computer rangeführt. Dann können wir machen, was wir wollen. Das ist so. Und wir sind heute in einem Multitasking-Prinzip drin. Das heißt, du musst mehrere Dinge auf einmal tun können. Beruflich, familiär, privat. Die Gesellschaft ist so art schnelllebig geworden. Und wir beobachten mit ganz, ganz großer Sorge, dass das Ehrenamt in der Gemeinde, die Zeit zu haben für Gemeinde, immer weniger wird. Viele Gemeinden, die sich das leisten können, gehen dazu über zu professionalisieren. Also etliche Leute einzustellen auf 450 Euro oder eine halbe Stelle oder wie auch immer, um das abzufangen. Dann werden eben Musiker eingekauft, wenn wir keine eigenen mehr haben. Oder der Putzdienst wird fremdvergeben, wenn unsere Leute nicht mehr putzen können. Und so weiter. Viele Gemeinden funktionieren heute so. Und viele Gemeinden verkommen heute dazu, dass es reine sonntägliche Gottesdienstgemeinden sind. Aber dann ist auch der Anspruch hoch. Liefer mir was Gutes, dann komme ich auch. Und schon ist der Druck wieder da. Wie begegnen wir dem? Was ist Gemeinde heute? Merkt ihr, wir sind mittendrin in der Geschichte wie vor 2000 Jahren. Paulus sagte damals, die Gemeinde ist angefochten, das sind die verschiedensten Strömungen, die Gemeinde kann das nicht schaffen. Sie muss stark werden im Glauben, sie muss stark werden in der Gemeinschaft, sie muss stark werden in ihren Überzeugungen, sie muss stark werden, ein stabiles geistliches Rückgrat zu bekommen und sie muss vor allem stark werden darin, Nein zu sagen, sich abzugrenzen von vielen Dingen und sagen, das mache ich so nicht mit. Ich bin dankbar über mein Smartphone, ich bin froh, dass ich es habe. Weil da ist ganz viel drin, meine Termine und so weiter und so weiter. Auch wenn mir das Freitag nicht viel genutzt hatte. Ich hatte mein Konzept vergessen für eine 30-jährige Hochzeit, habe ich zu Hause liegen gelassen, musste dann eine Andacht halten und stand plötzlich nackt da. Guck in mein Smartphone, kein Empfang. Musste in die nächste Stadt fahren und dann hatte ich vergessen, das Ding in die Cloud zu laden, meine Predigt. Also war sie nicht da. Da muss man auch mal ohne Konzept predigen. ist da mal ganz spannend. Ja, ich bin dankbar, dass ich sowas habe, klar. Aber Leute, wir müssen trotzdem unseren Weg finden. Wie ich noch Zeit finde, meinen Glauben zu leben und meinen Dienst für Jesus zu machen. Diese Zeit muss sein. Wenn das nicht mehr möglich ist, machen wir garantiert irgendetwas falsch. Auch in einer Gemeinde. Und genau das hat Paulus im Blick. Und darum sendet er Timotheus hin. Darum, ich muss euch am Evangelium Christi stärken. Ich muss euch ermahnen oder ermutigen, je nachdem ist dasselbe Wort, damit ihr nicht müde werdet im Glauben. Das ist auch mein Auftrag, nichts anderes. Und ich möchte euch ermutigen. Vielleicht muss ich auch manchmal ermahnen. Leute, es muss Zeit drin sein, für uns ganz persönlich meinen Glauben leben zu können. Wenn das nicht mehr funktioniert, mache ich was falsch. Definitiv. Definitiv. Paulus ist bereit, sogar auf seinen bewährten Mitarbeiter zu verzichten. Er schickt ihn, und das ist genau der richtige Mann für die Thessalonicher. Timotheus ist der Seelsorger, der genau weiß, wie er die Seelen der Gläubigen stärken, ermutigen kann. Stärken, nicht? Hier steht dieses griechische Wort Sterizo, das ist nicht so wichtig. Das heißt, der Gemeinde eine Stütze zu sein, sie jetzt zu unterstützen, zu ermahnen, Parakaleo, diese Seelsorgearbeit, die dahinter steht, mit dem Ziel, dass eine Gemeinde im Christenleben stabil wird. Übrigens, damals wie heute sind wir immer Dingen ausgesetzt, die uns zu schaffen machen. Immer. Es wird auch so bleiben. Es wird sich nicht verändern. Und das ist gut so. Die Bibel redet an dieser Stelle auch von Anfechtungen. Sie erproben die Echtheit unseres Glaubens. Sie helfen uns, dass wir gestandene Christen werden. Wir lernen etwas davon, wie wir Geduld auch im Glaubensleben haben können. Und wir lernen es vor allem zu unterscheiden. Was ist für mich ganz persönlich dran? Wie kann ich meinen Glauben leben? Wo muss ich vielleicht beruflich umsatteln, damit ich kürzer treten kann und muss, damit das möglich wird? Und so weiter. Diese Fragen kann ich nicht beantworten. Die muss jeder für sich selbst vor Gott beantworten. Ja. Das und vieles mehr sollte Timotheus in Thessalonichern vermitteln. Das sind Leiter, die eine oft schwere und kräfteraubende Arbeit tun. Timotheus stellt sich dem, stärkt und ermutigt die junge Gemeinde und hilft daran, dass sie stark wird. Ein drittes dazu. Was macht Leiterschaft noch aus? Freude. Freude über das, was ich tun darf. Ein Leiter, ich sage es mal so, ein Leiter, der nicht leidet, leitet, leidet. Ein Leiter, der nicht leitet, leidet. Und ein Leiter, der sich nicht freuen kann über dem, was Gott macht, ist kein Leiter. Er ist vielleicht ein Egozentriker, der unbedingt was zu sagen haben will. Aber er ist kein Leiter. Wir müssen auch sehen, was Gott tut. Das fällt mir oft schwer, zu sehen, was Gott tut. Ja. Weil wir sehen oft nur das Große. 25 Bekehrungen in diesem Jahr. Ey Gott, du hast richtig was getan. Aber oft tut Gott so vieles, was im Verborgenen geschieht, was wir gar nicht so sehen. Und diesen Blick muss ein Leiter bekommen, zu sehen, was tut Gott im Kleinen, im Verborgenen. Nicht die großen Ziele sind es, die Gemeinde bauen, sondern die vielen kleinen Impulse, die Gott im Leben des Einzelnen tut. Das ist das, was wesentlich ist. Und genau das geschieht hier jetzt. Verse 6 bis 8. Nun aber ist Timotheus von euch wieder zu uns gekommen und hat uns Gutes berichtigt von eurem Glauben und eurer Liebe. Und dass ihr uns alle Zeit in gutem Andenken habt und euch danach sehnt, wie wir uns auch danach sehnen, und euch zu sehen. Dadurch sind wir, liebe Geschwister, euretwegen getröstet worden, in aller Not, in aller Bedrängnis, durch euren Glauben. Denn nun sind wir wieder lebendig, wenn ihr feststeht in dem Herrn. Das muss man sehen als Leiter. Was tut Gott im Leben der anderen? Und das gibt uns Kraft und Energie. Das gibt einem Leiter Kraft und Energie. Zu sehen, was tut Gott im Leben von anderen. Und hier sitzen jetzt eine ganze Reihe Leute wahrscheinlich, die sagen, Leiterschaft ist für mich überhaupt kein Thema. Ich bin kein Leiter. In Ordnung, kann ich gut mitleben. Aber die, die Leiter sind, werden sagen, genau das ist es. Wenn ich eine Jugendstunde gehalten habe als Jugendleiter und sehe, was Gott getan hat in der Woche, dann gehe ich beschwingt und fröhlich nach Hause, gell Simon? Ist doch so. Oder wenn ich Leiter bin einer anderen Gruppe, eines Hauskreises und sehe, Mensch, Gott hat in dieser Woche das Gebet erhört oder Gott hat hier etwas getan und wir durften für den beten. Und dann ist ein Leiter eines Hauskreises am Ende einfach erfüllt und kann sagen, danke Vater, ich freue mich, dass du am Wirken bist. Ja, ich freue mich, dass du am Wirken bist. Freude bricht sich Bahn. Leute, wir freuen uns eigentlich viel zu wenig über den Glauben, stimmt's? Wir freuen uns viel zu wenig über Gott. Wir freuen uns viel zu wenig, dass wir eine Ewigkeitsperspektive haben. Wir sind auf Leistung gedrillt. Wir sind auf Erfolg gedrillt. Und wir Deutschen freuen uns zu wenig. Wir können viel zu wenig Danke sagen. Viel zu wenig lachen. Viel zu wenig Fröhlichkeit. Das ist vielleicht, steckt vielleicht uns Deutschen ein Stück weit im Blut. Und wenn ich mal eine Runde frage, sag doch mal, wie war denn das oder jenes? Was kommt zuerst? Meckern, Kritik, das war schlecht. Warum kommt es nicht andersrum? Hey, das war richtig gut, aber vielleicht können wir an dem Punkt und so. Das ist typisch deutsch, ne? Typisch deutsch. Das ist eine Erfahrung, die ich immer wieder mache. Wenn ich frage, wie war es? Ja, erstmal kommt das Schlechte. Bill Heibels hat einmal gesagt, bevor du Kritik übst, sag erstmal 10 gute Dinge. 10 gute Dinge, hat er gesagt. Also ich bin ja schon zufrieden, wenn wir 3 gute Dinge hinkriegen. Das wäre ja schon mal klasse. Ne? Wäre ja schon zufrieden. Frei nach dem Motto, du hast wunderschöne blaue Augen, deine Turnschuhe gefallen mir heute ausgesprochen gut und überhaupt, das Wetter ist so klasse. Aber wenn wir das so irgendwie hinkriegen würden, wäre doch nicht schlecht. Ne? Wäre doch nicht schlecht. Freude. Und über 3 Dinge ist Paulus ganz besonders dankbar und freut sich. Sie haben einen Glauben an Gott. Sie haben den Angriffen, den Widerständen, den Missständen, alles, was da ist gewesen ist, die Thessalonicher. Sie haben Widerstand geleistet. Und sie sind im Glauben nicht schwach geworden. Hey, das ist Freude, wenn wir in einer heutigen multireligiösen und multikulturellen Zeit im Glauben wachsen. Ich freue mich an euch, hier sitzen Jugendliche im Raum. Ich freue mich an euch, dass ihr am Glauben wächst. Wisst ihr, wie schwer das in einer heutigen Zeit ist, in einer Gesellschaft, wo das eigentlich uninteressant ist? Ja, Glauben ja, aber lass mich damit doch in Ruhe. Und die in einer Herausforderung stehen, in Hamburg zwischen Tausenden von Dingen täglich zu entscheiden, was mache ich heute? Und dann doch zu sagen, nein, am Freitag gehe ich in die Jugendgruppe. Das ist schon eine Herausforderung. Oder Paulus freut sich über die Liebe zum Menschen, die sie haben. Die Liebe zum Menschen. Und er freut sich natürlich auch ganz persönlich, ja, dass sie ihn auch noch nicht vergessen haben. Ist okay, kann ich gut mitleben. Paulus ist auch ehrlich im Dienst. Er sagt auch ganz ehrlich, es hat mir Mühe gemacht, zu sehen, wie Gemeinden Bach untergehen. Ich leide an dem Punkt. Ich weiß nicht, ob er das in seiner Dienstzeit erlebt hat, dass Gemeinden in Bach untergegangen sind, keine Ahnung. Ich habe in meiner Dienstzeit eine Gemeinde beerdigen müssen. Das sind Schmerzen. Das sind Schmerzen, eine Gemeinde zu beerdigen. Das ist nicht nur, dass es Gemeinden gegründet werden und alles Hurra ist, es geht auch mal andersrum. Das sind Schmerzen. Ehrlichkeit im Dienst kommt uns auch als Leiter oft abhanden. Von einem Leiter erwartest du, dass er immer stark ist, immer Smiley drauf hat und immer sagt, Gott ist groß. Aber oft sind Leiter ordentlich angefochten. Oft möchten sie nicht mehr leiten. Oft sagen sie mir, lass mich doch mit Gemeinde in Ruhe. Ich mag nicht mehr. Und mir sagte, oder ich hörte es von einem Kollegen, dass einer seiner Ältesten ausgestiegen ist aus dem Ältestenamt, beziehungsweise sich hat es auslaufen lassen, nicht wieder aufgestellt hat, nach dem Motto, dieses Amt ist mir zu schwer. Entweder ich werde zynisch oder ich behalte Jesus lieb. Ich habe mich fürs Zweite entschieden und steige aus. Und da ist was dran, Leute, da ist was dran. Leiterschaft ist schwierig. Leiterschaft ist schwierig. Und wir wollen das auch ehrlich bekennen. Auch einer Gemeinde gegenüber ehrlich bekennen. Und wir brauchen auch eure Unterstützung hier. Eure Hilfe, vielleicht auch mal das auf die Schulter klopfen und zu sagen, danke, dass ihr es macht. Denkt mal an eure Ältesten, klopft ihm auf die Schulter, ist nicht verkehrt. Ja, genau, sehr gut, sehr gut. Und es ist auch ein Schutz, wo eine Gemeinde um Schwierigkeiten weiß, wo sie weiß, dass ihre Arbeiter in ihren eigenen Reihen, ihre Leiter Probleme haben. Da kann sie ganz anders mit umgehen und beten und sie schützen. Oft ist es so, dass Gemeinde ihre Leiter im Regen stehen lässt. Und dann kriegen sie auch noch einen Tritt, wenn was daneben geht. Ja. Ich wünsche mir allerdings auch, dass ein Leiter den Mut hat, ehrlich zu sein. Dann ist es auch eine Gefahr. In dem Moment, wo ich ehrlich und transparent werde, können auch andere aus der Bresche springen und so diese Wölfe als Wölfe im Schafspelz plötzlich nach vorne drücken und sagen, ich habe doch schon immer gewusst, das stimmt mit dem Hartung da nicht. Das ist doch ein mieser Pastor, der muss dringend weg. Solche Leute, sowas gibt es nämlich auch. Ich erinnere mich noch an eine Mitarbeiterkonferenz vor einigen Jahren, wo ich ganz ehrlich über ein Problem, was mich bewegt hat, und unter Mitarbeiter, unter Pastorenkollegen, nicht mal in der Gemeinde, ehrlich gesagt, dann anschließend ist der Gemeindeleiter auf mich zugekommen und hat gesagt, Jörg, sowas darfst du in der Öffentlichkeit nicht sagen, das ist verschwiegen, bitte zu behandeln. Und ich sage, nein, das ist nicht verschwiegen, sondern meine Gemeinde weiß davon, von diesem Problem, was mich gerade bewegt. Warum darf ich das nicht in einem Mitarbeiterkreis auch in einer Transparenz als Ehrlichkeit, als Gebetsanliegen nennen? Merkt ihr, da ist eine Spannung, ne? Da ist auch eine Spannung. Und Paulus ist ehrlich. Er schreibt es, Leute, mir ging's dreckig. Er ist ehrlich. Timotheus kommt zurück und berichtet, alles paletti. Und dann springt der Mann im Dreieck und freut sich so richtig toll. Ja, ich sehe das so ganz menschlich. Und ich sehe noch einen letzten Aspekt, der noch dazu kommt. Leiter sind auch Beter. Leiter sind Beter. Ja. Verse 9 bis 13. Denn wie können wir euretwegen Gott genug danken für all die Freude, die wir an euch haben vor unserem Gott? Wir bitten Tag und Nacht inständig, dass wir euch von Angesicht sehen, um zu ergänzen, was eurem Glauben noch fehlt. Er selbst, aber Gott, unser Vater und unser Herr Jesus Christus, lenke unseren Weg zu euch hin. Euch aber lasse der Herr wachsen und immer reicher werden in der Liebe untereinander und zu jedermann, wie auch wir sie zu euch haben, damit eure Herzen gestärkt werden und untadelig sein in Heiligkeit vor Gott, unserem Vater, wenn unser Herr Jesus kommt mit allen seinen Heiligen. Paulus ist ein Beter. Und wenn ich mir die verschiedensten Schriften anschaue, so kommt das immer wieder durch, wie Paulus betet. Und ein Leiter ist nur dann ein guter Leiter, wenn er auch ein Beter ist. Ist er es nicht, vergesst ihn in der Leiterschaft. Dann wird er nämlich zum Macher. Dann will er das durchsetzen, was er meint, was richtig ist. Und das kann ein Leiter durchaus, auch einer, der nicht betet. Da kann man viel Aktionismus in der Gemeinde hinkriegen, gar keine Frage. Geht alles. Aber ein Leiter muss ein Beter sein. Und hier ist ein riesiges Anfechtungspotenzial für den Leiter. Denn wenn du Leitung hast und Verantwortung hast, hast du ja viel zu tun. Und das kostet Zeit, das kostet Vorbereitung. Und das geht oft, das sage ich mal ganz ehrlich, zu Lasten des Gebetes. Oft zu Lasten des Gebetes. Und das ist für mich auch als Pastor eine der größten Herausforderungen bei zwei Gemeindediensten und Verantwortung in einer Schule, die ich übernommen habe, die Zeit mir zu suchen, um zu beten. Das ist meine größte Herausforderung. Sage ich ganz ehrlich. Und wir sehen bei Paulus 7 Bereiche, wie er betet, was er tut und wie er das macht. Er sagt, wir sehen, entdecken Lob und Dank zuerst einmal. Er dankt Gott und er lobt Gott für die Gemeinden. Wir sehen, dass er ein konstanter Beter ist. Tag und Nacht, schreibt er. Er hat, also das macht er nicht den ganzen Tag, aber mal betet er nachts, mal betet er am Tag, mal kriegt das mittags hin, mal. Aber er hat jeden Tag seine Zeit, die er sich nur nimmt und wo er betet. Inständig. Er ist dran. Er lässt nicht nach, bis Gott die Probleme gelöst hat. Persönlich. Wir wollen euch sehen. Zielgerichtet. Er sagt, ihr sollt Wachstum erleben. Selbstlos. Nicht mein Wille geschieht. Gott, deiner soll geschehen. Und fürbittend. Gott möge vollenden, was noch fehlt. Diese 7 Elemente des Gebetes. Und dann hat er noch diese 3 großen Aspekte. Sie mögen im Lieben, in der Glauben und im Heiligungsprozess wachsen. Das muss ein Leiter in seinem Gebet immer haben. Wenn eine Gemeinde keine Liebe mehr hat und in einer Gemeinde keine Liebe mehr regiert und wenn er selber nicht mehr liebevoll leiten kann, ist es kritisch. Es ist sehr kritisch. Wenn er selber sich nicht mehr im Glauben stärken lässt und eine Gemeinde im Glauben gestärkt wird, ist es ebenfalls kritisch. Und wenn der Leiter im Heiligungsprozess und eine Gemeinde im Heiligungsprozess nicht mehr wächst, ist es auch kritisch. Das sind die 3 großen Ziele des Gebetes. Ja. Es gibt so vieles noch zu sagen zu diesem Thema. Ich möchte es dabei einmal formal belassen. Gott gibt jeder Gemeinde eine Leitung. Älteste, Diakone, Leitung von verschiedensten Gruppen, Hauskreisleiter und so weiter. Sie tragen Verantwortung, dass Gemeinde im Glauben wächst. Sie haben Schwierigkeiten, sie werden Schwierigkeiten haben, das wird immer wieder vorkommen. Und doch ist es die Aufgabe, Gemeinde im Glauben zusammenzubringen, zusammenzuhalten, voranzubringen, Christus nahe zu sein, zu begleiten, zu helfen, zu sorgen, zu ermahnen und sich schützend vor sie zu stellen und so weiter. Das alles ist Aufgabe von Leitern. Das tat Paulus, das taten seine Mitarbeiter. Und das hatte zur Folge, dass es eine stabile Gemeinde in Thessaloniki gegeben hat. Ich möchte mit einer Geschichte schließen. Doreen berichtet, seit über 20 Jahren bin ich mit der Arbeit an Kindern beschäftigt. Ich habe eine tolle Erfahrung in meinem Team gemacht. Es ist für mich fast wie eine Familie geworden. Samstags gehen wir oft essen und reden, bis das Restaurant schließt. Wir haben einander beim Umzug geholfen. Wir sind füreinander da, wenn einer Hilfe benötigt. Wir sitzen im Gottesdienst meist zusammen und beten füreinander. Wir sind im Glauben gewachsen, weil wir gemeinsam durch das Leben gehen. Die Gemeinde, schreibt sie, ist mir persönlich zu groß. Aber mit meinem Team fühle ich mich ganz eng verbunden. Hier bin ich ganz und gar zu Hause. Doreen sagt nichts über Mitarbeiterschaft, nichts über Leiterschaft. Aber das Ergebnis, was wir hier sehen, zeigt eine ganz tolle und gesunde Leiterschaft in der Gemeinde. Menschen in eine Beziehung zu Jesus zu führen, aktiv daran miterleben, dass sie eingebunden sind in Gemeinde und mit Jesus leben können und dann ihren Auftrag, den Gott ihnen gibt, auch in der Art und Weise ausführen können, wie Gott es möchte. Ich bin froh, dass wir hier in unserer Gemeinde viele gute Leiter und Mitarbeiter haben und ich möchte euch an dieser Stelle auch einmal danken für euren aufopferungsvollen Dienst. Das ist nicht selbstverständlich. Macht weiter so. Ich ermutige euch dazu. Ja, auch wir, und das wäre mein letzter Satz, benötigen Leiter und Mitarbeiter, die uns stärken und ermahnen, die uns ermutigen, damit wir im Glauben stark bleiben, damit wir uns den Schwierigkeiten des Lebens stellen können. Danke für eure Leiterschaft. Gott segne euch.